Info im Vorfeld bzw. Einleitung, Rolle der Selbstbestimmung, das können wir uns jetzt sparen, weil das hat Danny netterweise schon übernommen, auch zur Rolle CESPI und ISAS. Und genau, Meet Poetry Dairy. Der wird mit der zwei anderen CESPI-Standards derzeit konsultiert, läuft unter dem Sektor Food und Beverage. Und wir hatten im letzten Jahr Processed Foods, dann Agriculture Products und jetzt den hier. Diese drei Standards laufen alle und unter diesem einen Sektor Food und Beverage sind aber drei verschiedene Branchen. Bei Meat, Poultry, Dairy hatten wir zwei Austauschrunden, jeweils a 2 Stunden mit drei Teilnehmenden, davon eine Unternehmensvertreterin und zwei Verbände. Ein Großteil der Rückmeldungen wird noch bis Mitte Juni schriftlich geliefert. Nichtsdestotrotz, die vorläufigen Rückmeldungen, die wir erhalten haben, würde ich euch jetzt schon mal präsentieren zu dieser Branche. Es gibt insgesamt 7 Fragen. Das sind ja immer dieselben Fragen zu jedem CESPI-Standard. Als Überblick erstmal von diesen drei Personen, mit denen ich gesprochen hatte über 4 Stunden insgesamt, war erstmal eine allgemeine Rückmeldung. Fragwürdig war erstmal so Meat, Poultry, Dairy, weiter sind jetzt um die Fleisch, Geflügel und Milchprodukte, war die Frage, ja Moment mal, an wen richtet sich jetzt den Standard? Wer soll diesen Standard befolgen? Also klar, da kommen wir gleich zu, da gibt es noch eine Branchenbeschreibung. Aber es macht einen Unterschied, ob jetzt ein Landwirt selber ein Ansprechpartner ist, der beispielsweise so eine Milchkuh bei sich hat, oder ob das ein Weiterverarbeiter ist, der Milch von dieser Milchkuh bei sich im Betrieb weiterverarbeitet, zum Beispiel zu Joghurt. Wahrscheinlich sind beide gemeint. Allerdings, wenn beide gemeint ist, sind wir hier auf unterschiedlichen Stufen einer Wertschöpfungskette. Und solche Herausforderungen kennen wir ja schon von anderen Berichtsstandards. Wenn ein Standard über die gesamte Wertschöpfungskette läuft, dann passt er nicht so ganz gut für jeden Teil der Wertschöpfungskette. Und so ist es auch hier. Also hier ist so eine kleine Tabelle. Man könnte halt unterscheiden so in rein landwirtschaftliche Betriebe, ein reiner Weiterverarbeiter, der keine eigene Tierhaltung hat, als zweiter Teil der Wertschöpfungskette. Könnte man auch ein Schlachtunternehmen, Molkerei oder Geflügel mit Vertragslandwirten oder einen voll integrierten Konzern, der irgendwie alles durchführt. Und je nachdem, was man jetzt sich denkt von diesen Alternativen, passt dieser Standard mal mehr und besser. Also am besten passt er halt aus so einem voll integrierten Konzern. Das wäre dann gut, da so ein Konzern liegen üblich, oder kann man erstmal unterstellen, dass so ein Konzern alle notwendigen Daten für diesen CESPI-Standard vorliegen. Wenn man jetzt einen rein landwirtschaftlichen Betrieb hat, der mein Beispiel halt nur die Kühe für eine Milchproduktion hat, aber dann die Milch weiterverkauft und dann nicht weiter da tätig ist, da passt das dann schon schlechter, der CESPI-Standard. Das wäre erstmal so eine übergreifende Feststellung, wirklich, dass dieser Standard halt eine ganze Wertschöpfungskette ja, behandelt, aber das passt dann halt nicht für Unternehmen, die nur einen Teil dieser Wertschöpfungskette darstellen. Dann gibt es noch so ein paar Begriffe, die halt im deutschen Kontext nicht üblich sind, was zu erwarten ist bei so einem internationalen Standard. Das hat sich ja schon jetzt im letzten Jahr und auch beim Vortrag gerade von Rico gezeigt. Es ist immer schwer, so ein bisschen aus dem internationalen Kontext dieselben Begriffe zu nutzen, die vielleicht hier im lokalen deutschen Kontext nicht eins zu eins übertragbar sind. Und das ist dann aber auch eine Rückmeldung, die wir dann gerne wieder zurückspiegeln, weil wir wollen ja gerade hier eine Stellungnahme schreiben, die die deutsche Brille aufhat. Genau, Lieferketten, Anforderungen, Wertschöpfungskette, hast schon gesagt, das waren so übergreifende Thematiken. Wir müssen ja mal gucken, wie denn halt das Feedback oder das finale Feedback so Mitte Juni denn noch eintrudelt. Das Gute ist ja, dass wir mit Nuva jemand haben, der hier direkt betroffen ist. Und mit dem werden wir dann, oder mit Nura werden wir auch nochmal intensiv dann unsere Stellungnahme zu dieser Branche hier intensiv abstimmen. Denn da glaube ich, ganz gutes Feedback zurückgehen. Es gibt ja auch wieder Überschneidungen, weil es halt derselbe Sektor ist, Food and Beverage, zu Landwirtschaft und Processed Foods. Und wir gucken dann auch nochmal, was unser Feedback zu den anderen Branchen waren und ob man das Feedback dann auch für diese Branche hier nutzen kann, also Meat, Poultry and Dairy. Zur Branchenbeschreibung hat ja Rico auch schon gesagt, das ist halt ein wichtiger Aspekt und hier muss es halt passen. Unternehmen müssen sich diese Branchenbeschreibung durchlesen und sofort wissen, ja, passt für mich und passt nicht. Und dann am besten Fall auch noch klarstellen, okay, wenn es für mich passt, was muss ich denn hier genau berichten oder was nicht, wenn ich in Anlehnung bin. Wie sind wir denn wirklich mal jeden Satz ganz lizitiert durchgegangen, jetzt nicht im Track-Change-Modus, sondern so, wie jetzt die vorgestellten Änderungen sind. Und hier war erstmal eine Feststellung, naja, dass diese Branche läuft unter dem Sektor Food and Beverage, wird aber auch von Feeds gesprochen, also von Futter, dann könnte man ja auch mal den ganzen Sektor umbenennen, wenn es auch um Futter geht. Das war auch schon eine Diskussion mal letztes Jahr unter Processed Foods, inwieweit hier Futtermittel auch eine Rolle spielen. Und relativ offensichtlich, hier fehlt halt so ein Six-Code, was eine große Hilfe wäre, einfach zu sagen, okay, ich weiß, bin in diesem Six-Code irgendwie wiederzufinden und in jedes Testbestandard müsste eigentlich so ein Six-Code aufgenommen werden. Noch besser wäre es zumindest für europäische Unternehmen ein NACE-Code, weil damit kennen sich die Unternehmen aus. Im Zweifel, wenn sie schon nach CSRD berichten, haben sie auch diese Taxonomieangaben, wo ja auch NACE-Codes sich wiederfinden. Und NACE-Codes können sich halt viele europäische Unternehmen ganz gut wiederfinden oder beziehungsweise damit arbeiten. Diese Six-Codes, naja, weiß man nicht so recht, war jetzt nicht jedem bekannt. Aber mindestens sollte hier auch eine Referenzierung auf Six-Code sein, sonst vereinfacht gesagt, also Anfang und Ende dieser Sektorbeschreibung mit leichten Ergänzungen passt schon ganz gut in der Mitte. Das sind Füllsätze, die nicht immer einheitlich sind auf jedes Unternehmen, was hier erfasst sind. Und ja, da könnte man schon mehr dran schrauben. Deswegen hier ein durchwachsenes Bild bei der Sektorbeschreibung, auf jeden Fall Potenzial für Verbesserungen. Feedback noch aus der Basis for Conclusions, dass hier Aquaculture und Fishing Activities, was ja, man könnte jetzt Fische auch als Fleisch definieren, wäre zumindest irgendwie denkbar, hat CESPI nicht gemacht und kam auch das Feedback, ja, das passt schon, also Aquakulturen und Fishing Activities, das sind wirklich eigene nachhaltigkeitsbezogene Themen nochmal, die sollten in einem eigenen Standard, wenn überhaupt, behandelt werden und nicht hier unter Fisch- und Molkereiprodukte. Also das passt schon. Hier mal eine Übersicht, was sich jetzt CESPI bzw. das ISSB überlegt hat, was für nachhaltigkeitsbezogene Themen für Meat, Poultry und Dairy einschlägig sind. Und dann aufgrund dieser Themen hat man dann auch gesagt, okay, wir nehmen halt Meat, Poultry, Dairy in einen Standard und nicht in unterschiedliche Standards, weil das halt dieselben Themen sind. Da gibt es halt Überschneidungen, und hier Workforce Health Safety, Food Safety. Das sind auch Themen, die gab es auch bei Processed Foods, Food Safety, Water Management, Energiemanagement. Also das sind ja auch Überschneidungen halt zu anderen CESPI-Standards. Environmental Supply Chain Management, Social Supply Chain Management hatte Rico jetzt gerade eben auch angesprochen. Das sind halt Themen, die werden auch bei anderen Branchen angesprochen, teilweise mit anderen Kennzahlen. Aber so das große übergreifende Feedback war erstmal aus den Austausch schon, ja, das passt schon so. Größere Kritik gab es nur bei sechs Antibiotic Use in Animal Production. Da wurde wirklich mal hinterfragt, ist das wirklich ein Thema, was Investoren umtreibt, was gefragt wird? Wenn nicht, könnte man überlegen, da die Angabe zu streichen. Das war von einem von den drei Personen, die mir Feedback gegeben haben, da eine Rückmeldung. Denn zu dem Thema Greenhouse Gas Emissions gibt es dann hier halt die Kennzahlen, da gab es auch Rückmeldungen. Eine Feststellung war hier erstmal, dass nur Scope 1 Emissions verlangt werden. Das passt ja grundsätzlich auch erstmal so, wenn man jetzt wieder an denjenigen denkt, der Kühe bei sich im Unternehmen zu stehen hat. Die Kühe emittieren dann halt Treibhausgasemissionen. Und hier spielt aber wieder ein bisschen diese Wertschöpfungskettenüberlegung rein. Naja, wenn ich jetzt aber nur jemand bin, der von den Höfen Produkte aufkauft und die weiterverarbeitet, dann sind meine Scope 1 Emissionen beispielsweise jetzt bei Milchkühen, dann kaufe ich ja nur die Milch und habe nichts mit den Milchkühen zu tun. Und dann sind meine Scope 1 Emissionen, und hier wird auch noch extra auf Methan abgestellt, sind die halt in dem Sinne nicht vorhanden. Das sind dann halt nicht mehr meine Scope 1 Emissionen. Die habe ich halt nur, wenn ich die Tiere halte. Und hier diese übergeordnete Feststellung nochmal mit dieser Wertschöpfungsthematik. Muss man wirklich gucken, ob dieser Sektor so gut geschrieben ist für die gesamte Wertschöpfungskette und dafür alle einschlägig ist, oder halt nicht. Und wenn nicht, sollte man vielleicht nochmal deutlicher machen, okay, diese oder jene Angabe ist nur für den Teil der Wertschöpfungskette relevant oder nicht. Also das war halt bei Scope 1 Emissionen halt so ein Thema, je nachdem, wo man sich auf der Wertschöpfungskette befindet, ist diese Aussage jetzt mehr oder weniger relevant. Genau, zu Energiemanagement gab es bisher keine Rückmeldungen. Zu Wassermanagement gab es, glaube ich, schon die größten Diskussionsbedarf, Rückmeldungen, Austauschbedarf. Also hier war die Rückmeldung, naja, Water Management, das schon, diese Angaben, die hier gefordert werden, die sind schon sehr ambitioniert und für Ersteller mit hohem Aufwand verbunden. In Deutschland scheint es jetzt nicht durchgängig, dass in diesem Maße wieder Standard das hier fordert, der Wasserverbrauch, also die Wasserentnahme oder wieder die Wasserzurückfuhr erhoben wird. Da gab es noch ein kleineres Feedback halt zur Einheit, dass man die doch besser wieder so ändern sollte, wie sie vorher war, aber das ist jetzt nur ein Detail. Gab wirklich umfassende Kritik oder Fragezeichen bei Water Management, ob diese Datenpunkte, die hier angefragt werden, mit vertretbarem Aufwand zu erheben sind. Das scheint ein spezifisch deutsches Problem zu sein, das wirklich in die Stellungnahme oder in den Entwurf einer Stellungnahme dann reinkommen sollte. Metriken Land Use und Ecological Impacts hatte Rico auch schon angedeutet. Also hier gab es auch Feedback, wenn auch nicht primär hierzu. Ich vermute aber stark, das kommt im Nachgang nochmal schriftlich. Wie gesagt, Rico hatte ja dazu was gesagt, schon bei Science Test Bestandard. Food Safety hatten wir im letzten Jahr was gesagt, zu Processed Foods. Wir haben bisher auch kein Feedback erreicht. Und bei Antibiotic Use und Animal Production, das war wirklich sehr interessant, die Diskussion. Also hier geht es um den Nutzen oder beziehungsweise um die Nutzung von Antibiotika. Einmal Medical Important Antibiotics und Not Medical Important Antibiotics bei Type of Livestock. Also vereinfacht gesagt, wenn ich Tiere habe auf meinem Hof, die halte, gebe ich denen Antibiotika? Und wenn ja, sind die dann diese Antibiotika, die ich gebe, medizinisch notwendig oder nicht? Die Angabe als solches, wenn man sie erstmal durchdenkt, scheint auf den ersten Blick weniger problematisch, weil in Deutschland war ein Feedback, was mich erreicht hat, ist es wohl so, dass Antibiotika eh nur vergeben werden können, wenn sie medizinisch notwendig sind. Deswegen wäre hier bei diesem Anteil der Antibiotika, die medizinisch notwendig sind oder nicht, wäre wohl 100% medizinisch notwendig. Also relativ einfach aufgrund gesetzlicher Anforderungen, das passt schon so. Allerdings gab es dann wirklich einen größeren Punkt, wo gesagt wurde oder wo ein Feedback mich vom Verband mir gesagt wurde, na, wir hatten erst eine Unternehmenstransaktion. Da ging es auch um internationalen Investor aus Europa, nicht Teil der EU, aber aus Europa. Und der hat einen größeren deutschen Betrieb gekauft. Und da hat diese Angabe keinerlei Rolle gespielt. Da ging es eher um die klassischen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und ein Antibiotika hat hier keine Rolle gespielt, deswegen würde er zumindest mal hinterfragen, ob das überhaupt für Nutzer von dieser Angaben relevant ist. Gleichwohl in Deutschland es ja sowieso eine gesetzliche Anforderung gibt, dass nur Antibiotika gegeben werden können, wenn sie nur medizinisch notwendig sind. Das mag in anderen Teilen der Welt anders sein, sowohl das Interesse der Investoren als auch wenn Antibiotika gegeben werden können, aber zumindest mal eine deutsche Rückmeldung fragwürdig. Dann ist hier auch wieder so ein bisschen diese Wertschöpfungslieferketten-Thematik. Naja, wenn ich selber die Tiere produziere oder halte, dann weiß ich, welche Antibiotika ihnen gegeben würden und warum. Aber anscheinend soll ich das ja auch angeben, nicht nur wenn ich eigene Betriebs- und Tiere halte, sondern auch bei vertraglicher Tierproduktion oder sonstige Betriebe, die Tierproteine an das Unternehmen liefern. Und damit wird halt diese Berichtspflicht in die Lieferkette reingezogen. Und dann ist es wie immer so klassisch schwer, halt da die Informationen herzubekommen. Und hier könnte man auf jeden Fall nochmal gucken, klarzustellen, in welchem Teil der Wertschöpfungskette hier eine Angabe notwendig ist. Oder wenn es tatsächlich über die gesamte Lieferkette bzw. Wertschöpfungskette erforderlich ist, welche Erleichterungen da möglich wären. Weil sonst ist es einfach aufgrund der Informationsabfragen und der fehlenden Daten einfach schwer bis unmöglich hier zu berichten. Das war wirklich eine ganz interessante Diskussion. Zu den anderen Punkten gab es tatsächlich noch kein Feedback in den zwei Austauschrunden, die wir geführt haben. Und deswegen wäre jetzt die nächsten Schritte noch auf das schriftliche Feedback abzuwarten von den anderen von den drei Teilnehmenden und dann in enger Abstimmung vor allem mit NUVA da einen Entwurf einer Stellungnahme zu schreiben, den wir dem Fachausschuss präsentieren können. Das war es tatsächlich zu Meet. Poultry and Dairy Products. Gerne hierzu noch Anmerkungen vom Fachausschuss. Gleichwohl hier die Anmerkungen auch noch. Wir werden auch noch mal gucken, was wir letztes Jahr zu Processed Foods gemeldet haben und was auch noch mal Überschneidungen sind zu Agriculture und uns da gegebenenfalls noch mal Rückmeldungen auch für diese Branche nutzen. Ja. Ich überlege gerade, ob ich sonst noch was sagen könnte, aber wirklich, ohne jetzt in absolute Details zu gehen von diesem Standard. Das war jetzt erstmal das Feedback, was uns erreicht hat von den Betroffenen, die diesen Standard denn, oder halbwegs einschlägig wäre. Und ja, der Großteil des Feedbacks kommt im Nachgang schriftlich. Also von diesen Austauschrunden würde ich sagen, das waren schon auch Austauschrunde, aber ja, zwei von den dreien, die halt teilgenommen haben, haben sich halt auch erstmal informiert und da musste auch erstmal ein Verständnis geschaffen werden, die Rolle dieser SESBs, Interaktion mit ESRS und den ganzen Hintergrund erklären. Da ging auch ein Teil der Zeit erstmal drauf, um den Hintergrund und die Betroffenheit zu klären. Deswegen gab es vielleicht jetzt auch erstmal noch nicht so viel Feedback. Aber bin gespannt, was im Nachgang mal schriftlich kommt. Vielen Dank und erstmal dazu zu dieser Branche.
Gibt's da sonst noch erste Anmerkungen? Also mit der Nuari Muga stehst du schon in Kontakt jetzt, Marco? Oder? Okay.
Genau. Intensiv.
Okay. Gibt's sonst noch Anmerkungen für den Marco Liepe? Also auch da,
ja. Genau, vielleicht kann ich da einfach ergänzen. Ja, wir stehen im engen Austausch und ich werde da auch nochmal zu einzelnen Metriken definitiv nochmal in die Verbände gehen müssen, um da mal mir eine Rückmeldung mal zu holen. Aber grundsätzlich, ist das, wie gesagt, was der Marco gesagt hat, teilweise halt einfach schwierig nachvollziehbar, für wen es genau gemeint ist. Ne? Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung bei dem Standard.
Okay. Gut, aber nochmal ganz herzlichen Dank dann auch für das Engagement, nochmal ein paar Zusatzrückmeldungen da einzuholen. Das ist dann ganz hilfreich. Wie gesagt, auch die Schwierigkeiten hat bei diesem ganzen Unterfangen, aber hatten wir ja schon am Anfang hingewiesen. Dann soweit nochmal ganz herzlichen Dank an Nuari Muga. Okay, Marco, dann bist du durch.
Jetzt
dann werden wir jetzt Danny auf den Danny hat, genau, Danny Kutter hat jetzt noch nach unserer Planung ordentlich Zeit.
Benni, soll ich für dich teilen?
Ja, gerne, Rico. Ich dachte wirklich geschaffen, nur die zwei Standards. Okay, dann starten wir gleich noch mit dem dritten. Aber schon mal vorweg, wir würden das für den nächsten Fachausschuss im Juni sicherlich nochmal aufrufen müssen, weil ich nicht denke, dass wir jetzt mit dem letzten Standard durchkommen und weil wir auch nochmal gern aufrufen würden, die beim letzten Mal des konzeptionellen Fragen genannt, die würden wir gerne nochmal aufrufen. Also es wird uns nochmal begegnen beim nächsten Fachausschuss. Ja. Heute ist nicht Ende damit.
Ja, ja.
Okay, gut. Aber dann, wenn es vorweg nichts mehr gibt, könnten wir meinetwegen gleich mit dem dritten Standard reinstarten.
Ja. Dann Feuer frei.
Okay, Feuer frei. Dann können wir gleich auf die nächste Folie gehen, Rico. Dankeschön. Ganz kurzes Vorwort noch, bevor wir zu den eigentlichen Konsultationsfragen kommen. Wir hatten bei der Austauschrunde noch so ein paar allgemeinere Rückfragen bzw. Feedback bekommen zu Dingen, die jetzt nicht unbedingt in der Konsultation gefragt werden. Die haben sich grundsätzlich darum gedreht, dass die SESB-Standards für die ESRS-Berichterstattung, also hier unter dem Stichwort unternehmensspezifische Angaben, zwar freiwillig sind, aber hier gibt es noch so ein paar Unklarheiten, was die praktische Anwendbarkeit angeht. Also beispielsweise, das hatte ich vorhin schon angedeutet, die unterschiedlichen Perspektiven, ESRS, auch bei den unternehmensspezifischen Angaben, Fragezeichen, Financial und Impact Materiality, wohingegen wir bei den SESB-Standards ja nur die Financial Materiality haben. Und die Frage, die dann natürlich irgendwann aufkommt, ist, reichen denn die SESB-Standards, um der ESRS-Verpflichtung zu unternehmensspezifischen Angaben nachzukommen, obwohl halt diese Impact-Perspektive nicht erfasst ist in den Standards. Weitere Punkte, also nicht nur das vielleicht so als grundsätzliche drüberschweben, aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel das Zusammenspiel zwischen dem Value Chain Cap in Form des Voluntary Standards, da kommen wir heute noch drauf zu sprechen, bei der ESRS-Berichterstattung Und auf der anderen Seite CESPI-Standards mit Tier 1 bis Tier N-Angaben aus der Lieferkette. Also beispielsweise bei so Themen wie Lieferkettenmanagement. Wie passt das zusammen und kann, darf das überhaupt berichtet werden danach ESRS? Genau. Und nach wie vor, und das hatten wir schon Phase 1a gesehen, Unklarheiten zu den übergeordneten Konzepten und Prinzipien aus IFRS S1. Also beispielsweise das Wesentlichkeitsprinzip in S1 Texte 17 bis 19. Ob die auch bei der CESPI-Berichterstattung Anwendung finden, ja oder nein. Aussage vom ISSB, auch bei unserer Idee im letzten Jahr, war immer ja. Aber bei Anwendern, wenn sie CESPI-Standards vor sich liegen haben, wirft das trotzdem immer noch Fragezeichen auf. Aber da hatten wir auch schon beim letzten Mal die Lösung vorgeschlagen, quasi eine Art Vorwort, sowas nochmal deutlich zu machen. Aber nichtsdestotrotz, auch diesmal kam wieder die Rückfrage aus dem Kreis der Praktiker. Ja, und letztlich, die Frage hatten wir auch schon beim Fachausschuss, wie ist das eigentlich, ist denn nur ein CESPI-Standards anzuwenden oder sind gegebenenfalls mehrere CESPI-Standards anzuwenden? Hier am Beispiel Electric Utilities und Power Generators war auch die Frage, wie ist die Abgrenzung und wie ist das Zusammenspiel mit dem Standard Gas Utilities und Distributors? Die Frage haben wir aufgenommen, wir hatten noch ein bisschen diskutiert. Ich kann nur sagen, das bisherige Verständnis auch aus der Fachausschussdiskussion, die wir dazu hatten, war, dass eine Primary Six Zuordnung gibt, aber gegebenenfalls mehrere Standards anzuwenden sind, wenn das halt das Geschäftsmodell des Unternehmens widerspiegelt. Genau, so ist auch in der quasi Note zu der Branchenbeschreibung, die wir uns gleich angucken, formuliert quasi, weil da steht, should also consider und dann wird der zweite Standard genannt. Also es wäre nicht nur, wenn beides zutreffend ist, wäre es nicht nur die Berichterstattung nach einem Standard. Gut, das vorweg. Dann können wir jetzt mit den Konsultationsfragen zur Branchenbeschreibung starten. Und die erste Frage ist, wie bei anderen Standards auch, stimmen Sie der vorgeschlagenen Branchenbeschreibung zu? Und werden die Geschäftstätigkeiten von Unternehmen dieser Branche zutreffend beschrieben? Stimmen Sie dem Umfang der in der Branchenklassifizierung erfassten Aktivitäten zu? Bevor wir die auflegen, das Stakeholder-Feedback dazu war relativ positiv. Also grundsätzlich wird der vorgeschlagenen Beschreibung zugestimmt. Die Branchenbeschreibung bietet auch nach Auffassung der Praktiker in unseren Austauschrunden ein angemessenes Maß an Flexibilität, um sich da wiederzufinden oder halt auch nicht wiederzufinden. Und gegebenenfalls sollte Wasserstofffähigkeit der Energieversorgung mit in die Branchenbeschreibung aufgenommen werden, aber eher so als Add-on, das war jetzt kein kritischer Punkt. Gut, dann können wir mal einen Blick auf die Branchenbeschreibung werfen, genau. Das war gar nicht so leicht, die Track Changes mussten wir selbst erstellen, weil in dem CESPI-Standard einfach alles gestrichen wurde und eine neue hingeschrieben. Können trotzdem mal gucken, was wir hier finden. Wesentliche Änderungen im Vergleich zu vorherigen Branchenbeschreibungen, vielleicht mal so ein paar Punkte rausgegriffen. Neben der Stromerzeugung, dem Geschäft mit Übertragungs- und Verteilungsleitung und dem Verkauf von Strom wurde jetzt auch der Handel mit Strom, also oben Trade Electricity, als Geschäftsaktivität mit aufgenommen. Und die genannten Quellen für die Stromerzeugung wurden angepasst. Also unter erneuerbaren Energien laufen hier nur noch Wasserkraft, Solar- und Windenergie. Die werden explizit genannt. Andere erneuerbare Energien, also man könnte da beispielsweise an Geothermie denken, wurden gestrichen, außerdem wurden gestrichen andere fossile Energieträger, neben Kohle und Erdgas, also großes Fragezeichen Erdöl. Aber auch da hatten wir geklärt, durch den Halbsatz oder dadurch, dass der Halbsatz eingeleitet wird mit Including, das hatten wir auch in der Phase 1a, würden wir diese Aufzählung eher als unvollständige Beispielliste interpretieren, sodass auch andere erneuerbare Energien und andere fossile Energieträger dann eingeschlossen sein sollten. Von daher nichts Kritisches an Rückmeldung dazu. Ich hatte mich noch ein bisschen gewundert beim ersten Lesen, dass der Rest der Branchenbeschreibung ziemlich umfangreiche und mehr oder weniger generische Ausführungen zu möglichen Unterschieden beim Ausmaß der regulatorischen Anforderungen und dem Wettbewerb in verschiedenen Jurisdiktionen beinhaltet. Das sind ungefähr so 2/3 der Branchenbeschreibung. Die Frage war da an die Praktiker, ob das nötig ist oder ob das hilfreich ist. Da kam aber nicht so wirklich Rückmeldung, also zumindest scheint es nicht schädlich zu sein in der Branchenbeschreibung. Ich fand es nur seltsam, weil, wie gesagt, sehr umfangreich und generisch, aber gab es keine Rückmeldung zu, deswegen würden wir das dann wahrscheinlich auch nicht kommentieren, außer aus Reihen des Fachausschusses sagt jemand, das sollte da nicht so drinstehen. Okay, ja, wie gesagt, und unten noch der Hinweis, dass die Branche nur Stromversorgung und nicht die Erdgasversorgung fasst. Okay, aber wie gesagt, in Summe war es unkritisch, deswegen ich würde noch mal kurz wirken lassen dann vielleicht nochmal den Fachausschuss hören, ob es da noch Rückmeldungen gibt. Ansonsten könnten wir auch weitermachen mit den Offenlegungsthemen. Okay, Rico, dann gern weiter. Ja, die können. Okay, sehr gut. Okay, zweite Frage im Rahmen der Konsultation. Er bezieht sich auf die übergeordneten Offenlegungsthemen. Stimmen Sie den vorgeschlagenen Offenlegungsthemen zu und werden damit die nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen der Branche zutreffend dargestellt? Hier hatten wir ein bisschen umfangreicheres Feedback schon als der Branchenbeschreibung. Wieder in der Gesamtschau wird den vorgeschlagenen Offenlegungsthemen schon zugestimmt aus Reihen der Praktiker. Das zweite ist eher eine Feststellung, also umfasst nahezu alle Aktivitäten von vertikal integrierten Unternehmen. Für Unternehmen, die halt nur einen Teil der Wertschöpfungskette bedienen, sind damit dann nicht alle Themen relevant. Als Beispiel wurde hier genannt erschwingliche Energie, da kommen wir gleich noch drauf zu, dass zum Beispiel Netzgebühren, die Stromsteuer und so weiter durch Energieerzeuger nicht beeinflussbar sind und damit wäre das kein Thema für reine Energieerzeuger. Das wäre dann eher ein Thema für Unternehmen, die im Bereich Übertragungs- und Verteilungsaktivitäten unterwegs sind. Aber da nochmal mit dem Hinweis, dass der Grundsatz der Wesentlichkeit aus S1 auch für die CSP-Berichterstattung gilt, müssten solche Themen dann halt einfach nicht berichtet werden, wenn man die Teile der Wertschöpfungskette nicht bedient. Das Beispielthema, was ich aufgemacht habe, erschwingliche Energie, hatte dann eine ziemlich kontroverse Diskussion nach sich gezogen, die auch ziemlich lange gedauert hat. Vielleicht auch als Hinweis, wir hatten in der Runde nicht alle Fragen geschafft, zwei sind offen geblieben, aber wir bekommen dann noch ausführliches schriftliches Feedback, wurde uns zugesichert und wir hatten auch nochmal angeboten, weitere Gesprächstermine bilateral im Zweifel auch zu machen, um die restlichen Fragen zu klären. Okay, sei es drum. Thema erschwingliche Energie. Energy Affordability wurde kritisch betrachtet. Zum einen, weil es offensichtlich ist, dass das keine wertneutrale Themenbezeichnung ist, sondern dass da schon eine Wertung irgendwie mitschwingt. Und wenn man später reinguckt, das können wir gleich als nächstes machen, ist das Ziel der Berichterstattung bzw. die ganze Sinnhaftigkeit des Themas wurde so ein bisschen in Frage gestellt. Und an der Stelle, bevor wir in die wirklichen Disclosure Requirements reingegangen sind, war der Vorschlag, dass man das zumindest ein bisschen wertneutraler bezeichnen könnte. Also im Sinne von Energieverfügbarkeit oder Versorgungszuverlässigkeit. Das war, bevor wir uns das Thema im Detail angeguckt haben. Deswegen würde ich Rico bitten, wir können da gleich, beziehungsweise erstmal die Frage an den Fachausschuss, gibt es dazu erstmal noch Fragen zu den Offenlegungsthemen oder irgendwelche Anmerkungen? Genau, vielleicht sollte ich die anderen auch noch nennen. Richtig, also wir hatten Treibhausgasemissionen, wie bei fast allen CSP-Standards, hier noch ergänzt um die Energieversorgungsplanung. Luftqualität und Wassermanagement, das kennen wir auch aus anderen CSP-Standards. Ein Thema, was wir hier haben, ist Sonderabfallwirtschaft. Das hatte ich vorhin schon kurz angerissen. Sehr stark jurisdiktionsspezifische Definition von Sonderabfall, aber da kommen wir dann bei dem Thema drauf. Und dann geht es weiter über Themen, die wir auch schon kennen. Also ökologische Auswirkungen, Beziehung zur Gemeinschaft und Rechte indigener Völker. Das große Thema erschwingliche Energie, Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft, alles rund um Personalbeschaffung, Entwicklung und Bindung, Nachfragesteuerung, dieses Thema hängt ein bisschen zusammen mit erschwinglicher Energie, war auch nicht immer klar abgegrenzt. Lieferkettenmanagement kennen wir aus anderen CSP-Standards. Okay, offensichtlich Risiken bei kritischen Ereignissen, also das wurde nur weitergefasst als vorher, da ging es stark um nukleare Sicherheit und Betriebsstabilität und Systemzuverlässigkeit. In Summe sind es relativ viele Themen, die aufgemacht werden für den CSP-Standard. Genau, dann lasse ich das nochmal kurz wirken und jeder Hinweis am kritischsten wurde betrachtet, in Summe halt als Thema, als Ganzes gesehen, erschwingliche Energie. Da können wir gleich mal reingucken. Sonst stelle ich jetzt nochmal die Frage an den Fachausschuss, irgendwelche spontanen Rückmeldungen oder Eingebungen zu den Themen. Das Feedback aus der Austauschrunde war, abgesehen von dem einen Thema, passt soweit. Mit dem Disclaimer, nicht für alle Unternehmen, die nicht voll vertikal integriert sind, relevant, aber das würde ich mal beiseite stellen. Okay, dann würde ich Rico bitten, wir könnten mal zu Folie 20 müsste es sein, wo das Thema aufgemacht wird, erschwingliche Energie, beziehungsweise können wir erstmal anfangen mit Folie 18, beziehungsweise wir können gleich auf Folie 19 gehen. Ne, auf Folie 19, eine Vorbild. Genau. Okay. Und das Thema gab es vorher schon, hier gibt es aber ein paar wesentliche Änderungen. Und die würde ich nur ganz kurz zusammenfassen, bevor wir ins Feedback gehen. Nämlich Wegfall der Metriken zum durchschnittlichen Stromverbrauch für Haushalte, Gewerbe und Industrie. Dann die Metrik zu Stromabschaltung bei Privatkunden und die Metrik zu externen Einflussfaktoren. Stattdessen haben wir als erste Metrik eine neue, also qualitative oder narrative Metrik zur Beschreibung der Risiken und Chancen in Bezug auf die Erschwinglichkeit von Energie, also wie damit verbundener Strategien und eine neue Metrik zur Anzahl aktiver und berechtigter Teilnehmer an Maßnahmen oder Förderprogrammen für bezahlbare Energie, wieder unterteilt jeweils für Haushalte, Gewerbe und Industrie. Genau, Gründe für die Überarbeitung, da wurden vom ISSB genannt, Stakeholder-Feedback, und das steht tatsächlich auch immer nur so da, Initial Stakeholder-Feedback, ohne dass spezifiziert wird, welche und wie viele Stakeholder das waren. Das war hier an mehreren Stellen der Fall, dass einmal auch die Rückmeldung kam, okay, hier ist anderes Stakeholder-Feedback, wir sehen das anders. Aber hier war das Feedback halt, dass die bisherigen Metriken die finanziellen Risiken bzw. Strategien zu deren Bewältigung nicht hinreichend widerspiegeln. Okay, so viel zu den Änderungen an dem Thema. Dann können wir gerne jetzt eine Folie weitergehen und uns mal das Feedback dazu angucken. Und die Folie ist voll, hier gab es wirklich viel Feedback zu. Deswegen muss ich ein bisschen ausholen und wie gesagt, das war auch das Thema, was am kritischsten gesehen wurde. Ich habe versucht, die Diskussion ein bisschen zusammenzufassen. Also angefangen war damit, okay, wir sind ja offensichtlich in einem stark regulierten Marktumfeld, was ja auch, dafür wird ja auch viel Platz in der Branchenbeschreibung aufgewendet, dass es im Zweifel ein stark reguliertes Marktumfeld ist. Und wir haben beispielsweise erneuerbare Energien mit prioritärer Einspeisung ins Netz, dann die Sonderbehandlung von Photovoltaikstrom, also Solarstrom und so weiter. Dann haben wir ja auch vorzufinden begrenzten Spielraum bei der Preisgestaltung. Also die Erschwinglichkeit der Energie für Endverbraucher ist im Wesentlichen abhängig von der Regulatorik, stark regulierter Markt und Marktpreismechanismen. Also zum Beispiel ist es der Strom halt teurer bei einer Dunkelflaute und hoher Stromnachfrage. Dann gibt es bei dem ganzen Thema, und das wird tatsächlich ersichtlich, wenn man auch mal die technischen Protokolle guckt, nicht so wirklich eine klare Trennung zwischen der Unternehmens- und der Verbraucherperspektive. Also Erschwinglichkeit ist ja erstmal aus Perspektive der Verbraucher geschrieben. Damit ist es eher eine Auswirkung vom Unternehmen. Also Auswirkung der Geschäftsaktivität von einem Unternehmen ist für die Erschwinglichkeit für Verbraucher, wohingegen die Risiken und Chancen, um die es ja hier auch in den Metriken gehen soll, eher aus Unternehmensperspektive zu beschreiben sind. Und grundsätzlich haben wir eine Gegenläufigkeit der Risiken und Chancen für Verbraucher und für Unternehmen. Also erschwingliche Energie wäre eine Chance für Verbraucher, aber ein Risiko für Unternehmen. Dann gab es auch Kritik an der ISSB-Argumentation, denn das wurde sich hier ein bisschen leicht gemacht. Die Argumentation dafür, dass das am Ende ein finanzielles Risiko für Unternehmen ist, ist relativ einfach. Wir haben steigenden Strombedarf, einen Ausbau von erneuerbaren Energien und so weiter. Damit haben wir steigende Investitions- und Betriebsausgaben für Unternehmen. Diese steigenden Betriebs- und Investitionsausgaben von Unternehmen müssen in Form höherer Preise oder höherer Energiekosten an die Endverbraucher weitergegeben werden. Ceteris paribus sinkt dadurch die Zahlungsfähigkeit der Endverbraucher und damit steigt das finanzielle Risiko für Unternehmen. Also das war so quasi die ISSB-Argumentation für dieses ganze Thema und die Überarbeitung. Und da, also ist auf den ersten Blick schon ersichtlich und das kam auch so ein bisschen als Feedback in den Austausch schon raus. Der Mechanismus ist ein bisschen konstruiert und ist halt nicht so deterministisch, wie er dargestellt wird bei der ISSB-Diskussion. Also zum Beispiel sind wir ja in der EU und in Jurisdiktionen mit sozialen Sicherungssystemen ist so ein deterministischer Mechanismus irgendwie nicht so ganz gültig. Und das Thema ist nicht neu, das in der Praxis auch schon mal aufgetreten, wurde da aber bisher immer als unwesentliches Thema identifiziert und kam auch so ein bisschen zugespitzt an die Formulierung, okay, wenn die Zahlungsfähigkeit unserer Endverbraucher wirklich ein wesentliches Risiko für uns wäre, was wir identifizieren, wäre das schon fast ein Going-Concern-Thema, das wir da hätten. Also die Praktiker waren am Ende nicht so wirklich überzeugt, weder von der fehlende Trennung zwischen Unternehmens- und Verbraucherperspektive, dann konstruierter Mechanismus, der so nur bedingt gültig ist, dann, was ja auch in der Branchenbeschreibung aufgemacht wird, stark regulierter Markt. Und am Ende wurde auch hier, also nachdem wir dann wirklich auch durchs technische Protokoll durchgegangen sind, geguckt haben, was soll denn bei den einzelnen Metriken wirklich berichtet werden, was die Argumentation dazu in der Best for Conclusion, war auch hier die Rückmeldung, okay, dieses ganze Ziel der Berichterstattung sehen wir nicht und die Sinnhaftigkeit des Themas ist weiterhin unklar. Deswegen sind hier die Metriken abzulehnen. zu dem Thema. Und nicht nur partiell, sondern tatsächlich in Gänze. Wie gesagt, viel und ziemlich eindeutiges Feedback da. Ich würde das nochmal kurz wirken lassen und vielleicht auch mal in den Fachausschuss horchen.
Kurze Anmerkung. Ich hatte das ja gestern noch mal vorgetragen, diese ersten Erkenntnisse da bei diesem SAF-Meeting. Also die ISSB-Leute und derjenige, der sich um das Thema dieses Energiestandards kümmert, der wollte auch nochmal mit uns sprechen da, ne? Da nochmal in diese und dann war generelles Interesse nochmal da, das besser zu verstehen. Ich denke, das ist insoweit sicherlich vor dem Hintergrund, wie es reguliert ist. Aber es kann ja nicht die einzige Jurisdiktion sein, wo das den Leuten genauso geht. Aber vielleicht hat der Lothar Ried da noch ein paar Ideen dazu.
Ich muss sagen, zu Lothars Verteidigung, auch wenn er halt nicht hier ist, er hat einen Vertreter. Er hat Vertreter da, zwei sogar, glaube ich.
Okay.
Also gerne ISSP, wir können uns dann auch nochmal mit denen in Verbindung setzen. Ich würde auch sagen, das ist kein rein deutsches Thema, es ist zumindest ein EU-Thema, was wir hier an Feedback bekommen haben. Mag sein, dass es in anderen Regionen anders ist, da sind vielleicht auch Stromabschaltungen schneller von der Hand bei Privathaushalten als in Deutschland. Mag sein, dass es aus einer Brille von einem nicht-europäischen Stakeholder kam. Ich kann nur sagen, das war das Feedback von deutschen, von großen deutschen Unternehmen der Branche, das wir bekommen haben. Und nochmal, das war jetzt, die kannten das Thema, die haben das auch schon in der Wesentlichkeitsprüfung durchlaufen lassen und sind immer zu dem Schluss gekommen, das ist kein wesentliches Thema.
Ja.
Gut. Ich sehe sonst keine Handlung aus Reihen des Fachausschusses. Dann würde ich Rico bitten und das dann auf das letzte springen, dass wir wieder nach vorn gehen und gern zu Folie, mir selber mal gucken. Gern zu Folie 7. Genau. Dann kamen wir jetzt von der Branchenbeschreibung, den Offenlegungsthemen hin, wirklich zu den Metriken und technischen Protokollen. Wie gesagt, einen kleinen Vorgriff haben wir jetzt bei erschwinglicher Energie schon mal gemacht. Die Frage dazu ist global für alle Metriken und technischen Protokolle. Stimmen Sie den vorgeschlagenen Metriken und technischen Protokollen zu? Können den primären Adressaten damit entscheidungsrelevante Informationen über nachhaltigkeitsbezogene Risiken und Chancen zur Verfügung gestellt werden? Also analog zu den Konsultationsfragen in der Phase 1b. Damit können wir dann eine Folie weitergehen und mit dem ersten Thema starten. Treibhausgasemissionen, Energieversorgungsplanung und dann gucken wir da uns mal die Metriken an. Wir haben hier Metriken zu. Ich gebe da nochmal kurz einen Überblick. Die erste Metrik, Scope 1 Emissionen in Tonnen CO2-Äquivalenten und als zweiter Teil der Metrik Anteil von Scope 1 Emissionen der Emissionsbeschränkung unterliegt. Kennen wir schon aus der ersten Phase. Zweite Metrik, Treibhausgasemissionen wieder in Tonnen CO2-Äquivalenten im Zusammenhang mit Übertragungs- und Verteilungsverlusten und zwar dem Strombezug. Hier war ja Sinn und Zweck auch stärker diese Übertragungs- und Verteilungsaktivität mit einzunehmen, deswegen hier die Kennzahl auch erweitert. Dritte Kennzahl, die installierte Leistung in Megawatt aufgeschlüsselt nach den wichtigsten Energiequellen Energie speichern. Viertens die geplante Leistung, ansonsten gleich, also wieder aufgeschlüsselt nach wichtigsten Energiequellen, Energiespeichern. Und als fünftes eine qualitative Metrik zur Beschreibung, wie klimabedingte Transitionsrisiken und Chancen die Kapitalstrategie und Investitionen beeinflussen. Und damit können wir dann auch direkt auf die nächste Folie gehen. Wesentlichen Änderungen nochmal zusammengefasst. Also wir haben hier in den technischen Protokollen die Streichung von Inhalten und stattdessen Verweis auf IFRS S2, das hatten wir auch schon Phase 1a, dass die schlanker gestaltet werden, die SESB-Standards und mehr mit Verweisen auf S2 gearbeitet wird. Gerade schon gesagt, stärkerer Fokus auf Übertragungs- und Verteilungsleistungen sowie den Handel mit Strom, das kam auch aus der Branchenbeschreibung aus. Dann, wie auch in allen anderen Standards, die wir gesehen haben, die Metrik zur Diskussion von langen und kurzfristigen Strategien und Plänen wird gestrichen. Stattdessen zwei neue Metriken zur installierten und geplanten Leistung und eine narrative Metrik zum Einfluss von klimabedingten Transitionsrisiken und Chancen. Okay, Stakeholder-Feedback hier, was wir in Austauschrunden hatten, war weniger kritisch als beim Thema erschwingliche Energie. Grundsätzlich gab es Zustimmung für die vorgeschlagenen Änderungen. Es müsste nur sichergestellt werden, dass ein Gleichklang erreicht wird mit den treibhausgasbezogenen Angabepflichten in ESRS E1 und den CESPI-Standards, insbesondere hinsichtlich der Scope 1, 2, 3 Zuordnung von Treibhausgasemissionen. Das wäre nochmal im Detail zu prüfen, aber dadurch, dass in beiden Rahmenwerken halt auf das Green, also beziehungsweise im CESPI-Standard auf S2 und im S2 und in ESRS auf das Greenhouse-Gas-Protokoll verwiesen wird, dürfte das gewährleistet sein, müsste man sich nochmal im Detail angucken, aber auf jeden Fall war das den Unternehmen oder Austausch schon wichtig, dass hier auf jeden Fall ein Gleichklang ergeben ist. Also Stichwort Interoperabilität mit ESRS muss gewährleistet werden. Okay. Dann können wir gerne eine Folie weitergehen und damit zum nächsten Thema kommen. Die Luftqualität. Da haben wir nur eine Metrik, und zwar die Luftschadstoffemissionen in Tonnen von Stickoxiden, dann von Schwefeloxiden, von gefährlichen Duftschadstoffen, also die Hazardous Air Pollutants oder HEPs, und viertens von Feinstaub sowie der Anteil der einzelnen Schadstoffe in oder in der Nähe von Ballungsräumen. Gut, ja, wie gesagt, wesentliche Änderungen, Neustruktur und Vereinfachung der Kategorien an Luftschadstoffen, insbesondere hierdurch Stärkung der Interoperabilität mit GRI, dann eine neue Angabepflicht zu Feinstaubemissionen mit Partikelgrößen von kleiner oder gleich 2,5 Mikrometer, das hatten wir auch in anderen Standards gesehen, schon in der Phase 1, 1a. Und wir haben eine Definition von Ballungsräumen, und das ist ja immer so ein Ding, wenn Definitionen aufgemacht werden in Standards. Dafür gibt zum einen die DeGurva-Datenbank wird herangezogen werden, oder wenn die Region nicht gedeckt ist in dieser Datenbank, gelten Gebiete mit mehr als 50.000 Einwohnern und einer Bevölkerungsdichte von mehr als 1.500 Einwohnern pro Quadratkilometer als Ballungsraum. Okay, dann können wir auch auf die nächste Folie gehen und uns mal das Stakeholder-Feedback dazu angucken. Grundsätzlich war auch hier das Feedback, okay, wir stimmen den vorgeschlagenen Änderungen zu, die sind schon sinnhaft. Eine Anmerkung gab es bei der Partikelgröße, beziehungsweise zu den Feinstaubemissionen, dass die PM10, also Partikelgröße kleiner gleich 10 Mikrometer gängige Praxis sei, aber die PM2,5 mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden wäre, beziehungsweise die also bei den bezüglichen Messinstrumente, die für deren Erfassung halt angeschafft werden müssten, stehen die Kosten dafür nicht im Verhältnis zu zusätzlichen Informationsgewinn. Weswegen hier vorgeschlagen wurde, Stichwort Proportionalitätsmechanismus, das wäre mit Annual Cost of Effort verbunden. Deswegen sollte man das unter den Proportionalitätsmechanismus stellen und hier quasi so ein Disclaimer versehen bei der Metrik. Dann zur Definition von Ballungsräumen, hatte ich gerade schon gesagt, zwei mögliche Definitionen oder Möglichkeiten, das zu bestimmen. Einmal die Datenbank und dann das, was im Standard angehen wird. Da gab es die Rückmeldung, in der Praxis werden durchaus andere Abgrenzungen bzw. Definitionen von Ballungsräumen verwendet, die auch nicht willkürlich gewählt werden, sondern auch Referenzen dafür haben. Und zum Anteil der Luftschadstoffe in oder in der Nähe von Ballungsräumen, hier hätten wir wieder Stichwort Annual Cost of Effort, dass die Ermittlung des Anteils der in oder in der Nähe von Ballungsräumen auftritt bzw. niedergeht, mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden wäre, beziehungsweise auch eine Scheingenauigkeit immer innehat, also beispielsweise aufgrund unterschiedlicher Windverhältnisse wäre unglaublich schwer und damit auch kostenintensiv zu bestimmen, wie genau dann jetzt der Anteil in oder in der Nähe von Ballungsräumen aussehen würde. Okay, lass ich kurz wirken. Keine direkte Rückmeldung. Dann, wie gesagt, das, was hier steht, das ist auch rein deskriptiv, was wir mitgenommen haben aus der Austauschrunde. Also ich könnte jetzt nicht beurteilen, ob die Partikelgröße kleiner gleich 2,5 Mikrometer wirklich mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden wäre. Das rein deskriptiv wiedergeben, was wir an Feedback bekommen haben. Okay, dann Rico gerne weiter zum nächsten Thema und zu den nächsten Metriken. Jetzt sind wir beim Thema Wassermanagement und hier haben wir Metriken zur, also die erste Metrik, Gesamtwasserentnahme aufgeschlüsselt nach Wasserquellen. Gesamtwasserverbrauch, beides in Megalitern und dritter Teil Anteil des A entnommenen und B verbrauchten Wassers an Wasserstressstandorten. Zweite Metrik, Beschreibung wasserbezogener Risiken und Chancen, zuzüglich damit verbundener Strategien und Ziele. Und als dritte Metrik, den Gesamtwasserabfluss, auch wieder in Megalitern aufgeschlüsselt nach Bestimmungsort und Behandlungsgrad. Und hier gab es nicht wirklich viel Stakeholder-Feedback oder Feedback in Austauschrunden. Insgesamt wurde den Vorschlägen des ISB an der Stelle nur zugestimmt und sowohl die Angabepflichten als auch die Änderung daran im Zuge der Überarbeitung als nicht kritisch betrachtet. Okay. Gut, lass ihn nochmal kurz wirken. Dann könnten wir nochmal eine Folie weitergehen. Dann sehen wir nochmal die wesentlichen Änderungen. Also vielleicht nochmal in Richtung Fachausschuss, falls Ihnen hier noch was auffällt. Bei den wesentlichen Änderungen, den ersten Punkt hatten wir auch in der Phase 1a gesehen, die Aggregation der Gesamtwasserentnahme in verschiedene neu definierte Wasserquellen, von Oberflächenwasser bis Wasser aus Drittquellen. Bei der ersten Austauschrunde hatten wir in der Fachausschussdiskussion das Thema aufgemacht, was denn mit Regenwasser, das da nicht mit abgedeckt ist, auch nach wie vor nicht der Fall. Also könnte man wieder mitgeben. Dann angepasste Definition von Wasserstress. Die neuen Angabepflichten hatte ich genannt. Okay, und hier war zum Beispiel ein Punkt, Stakeholder-Feedback hatte wohl für die ISSB-Überarbeitung ergeben, dass das World Resource Institute Aquatic Water Risk Atlas keine zuverlässige Quelle wäre. Hatten wir das Feedback bekommen, ist es doch schon. Rico, korrigiere mich, wenn ich hier Sachen durcheinander werfe, aber ich glaube, das war an der Stelle. Das Feedback, was hier abgedruckt ist, hat auch nicht so ganz mit der ISSB-Überarbeitung zusammengepasst, deswegen war es am Ende wieder unkritisch. Eigentlich wurde nur erweitert, jetzt können auch andere Quellen dafür angezogen werden, aber die ist immer noch möglich, um die Angabepflicht zu erfüllen. Also das war unkritisch. Es hat insgesamt wenig Rückmeldung hierzu. Wurde für gut befunden oder für nicht kritisch befunden. Okay. So. Dann können wir zum nächsten Thema kommen und da wird wieder ein bisschen mehr Feedback zu sein. Ich würde erstmal kurz die Metriken vorstellen, dann die wesentlichen Änderungen und dann können wir uns mal das Feedback angucken. Wir hatten hier bei Sonderabfallwirtschaft erstmal ein Erweiterung des Themas. Das Thema war bisher eingegrenzt auf den Umgang mit Kohleasche. Jetzt wurde es aufgeweitet auf andere Gefahrstoffe, die mit abgedeckt werden sollen. Entsprechend haben wir neue Metriken zu dem Thema. Zum ersten die Entstehung, Lagerung, das Recycling von gefährlichen Abfällen oder Sondermüll, also je nachdem, was die passende Übersetzung für Hazardous Waste wäre. Zweite Metrik, Anzahl schwerwiegender Vorfälle beim Umgang mit gefährlichen Abfällen oder Sondermüll. Ich nenne es jetzt nur Sondermüll. Und drittens die Beschreibung der Konzepte und Verfahren zum Umgang mit gefährlichen Abfällen oder Sondermüll. Dann können wir mal kurz einen Blick auf die wesentlichen Änderungen bei dem Thema nochmal im Detail werfen und können eine Folie weitergehen, Rico?
Sorry, es hat nicht reagiert.
Das ist gut. Okay, hier sind nochmal die wesentlichen Änderungen jetzt abgedruckt und ich lege das nur nochmal auf oder lasse auflegen durch Rico, um das Stakeholder-Feedback gleich besser einordnen zu können. Erweiterung des Themas um andere Gefahrstoffe, hatte ich gerade schon genannt, also vorher nur Kohleasche. Jetzt haben wir noch abgebrannte Brennelemente, polychlorierte Biphenyle, und da bin ich schon bei der Austauschung drüber gestolpert, oder Altbatterien. Wir haben der Ersetzen der Metrik zu angefallenen recycelten Kohleverbrennungsprodukten durch eine weitergepasste Metrik zu angefallenen gelagerten und recycelten Sondermüll, und wir haben auch Änderungen in den technischen Protokollen. Und da haben wir beispielsweise die Definition von Sondermüll. Dafür soll in der ersten Stufe angezogen werden, die Definition von Sondermüll wie in der nach nationalem Recht der relevanten Jurisdiktion. Und als zweite Auffanglösung, wenn es hier keine Definition von Sondermüll gibt, soll die Definition aus dem Basler Übereinkommen oder das Basler Übereinkommen herangezogen werden. Dann haben wir bei den Angaben auch eine Disaggregation der Angaben zu zwei quasi Sonderbereichen, einmal Kohleverbrennungsprodukten und radioaktiven Müll. Und wir haben verschiedene Maßeinheiten. Zum einen die Tonnen, also Tonnen, das sind immer die Angaben für Sondermüll und Kohleverbrennungsprodukte und Kubikmeter für radioaktiven Abfall. Oben steht, das soll disaggregiert werden. Bisschen seltsam, denn dafür muss umgerechnet werden, aber es sei halt kein Problem in der Praxis, mit den unterschiedlichen Maßeinheiten zu arbeiten. Ist halt nur ein bisschen mehr Aufwand, weil das immer umgerechnet werden müsste. Okay. Die restlichen Änderungen hatte ich schon genannt, deswegen können wir jetzt nochmal eine Folie vorgehen und dann muss man das Stakeholder-Feedback angucken. Also unser Stakeholder-Feedback aus dem Austausch und nicht das, was ans ISFB herangetragen wurde. Nee, zurück zum anderen Thema nochmal, Rico. Eine zurück. Richtig. Genau, das hatten wir jetzt schon aufgegriffen. Definition von Sonderabfall variiert stark zwischen den verschiedenen Jurisdiktionen. Also ähnlich wie vorhin Recordable Incidents. Und wir haben auch in den verschiedenen Jurisdiktionen sehr, sehr unterschiedliche Abfallkategorien. Dann insgesamt das Thema Sonderabfallwirtschaft ist schon ein wesentliches Thema. Aber die Berichterstellung, wie vorgeschlagen, wäre auch hier mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden. Also hier wieder Stichwort Undue Cost of Effort, ohne dabei vergleichbare Informationen zu liefern. Hier Stichwort halt aufgrund jurisdiktionsspezifischer Unterschiede bei den relevanten Definitionen von Sondermüll beispielsweise. Okay. Lass ich auch nochmal kurz wirken und wirkt in die Reihen des Fachausschusses nochmal fragen. Gibt es denn irgendwelche Rückfragen oder weitere Anmerkungen zu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann, wie gesagt, hier zusammengefasst ist schon ein wesentliches Thema, aber dadurch, dass Sonderabfall so unterschiedlich definiert wird, ist das problematisch in der Berichterstattung. Ich glaube, das war so die Quintessenz von unserem Feedback. Dann können wir zum nächsten Thema gehen, ökologische Auswirkungen. Okay. Hier sind die wesentlichen Änderungen einfach, denn das Thema gab es vorher nicht. Das heißt, wir haben die Neuaufnahme des Themas mit drei Metriken. Zum einen die gesamte räumliche Ausdehnung der Geschäftsaktivitäten, die gestörte und wiederhergestellte Fläche. Zweite Metrik, Anteil der gesamten räumlichen Ausdehnung in oder in der Nähe von ökologisch sensiblen Standorten. Und als dritte Metrik eine Beschreibung von umweltbezogenen Konzepten und Verfahren für Betriebsstätten. In den technischen Protokollen finden wir wieder Definitionen. Im Protokoll für die erste Metrik haben wir eine Definition der gesamten räumlichen Ausdehnung von gestörter Fläche und so weiter. Und im technischen Protokoll für die zweite Metrik haben wir eine Definition, was gilt denn als ökologisch sensibler Standort. Also hier wird referenziert auf IUCN, Natura 2000, alles bekannte Rahmenwerke, glaube ich. Und es wird auch operationalisät, wie denn bei diesem Disclosure Requirement in oder in der Nähe zu verstehen ist. Da wird ein Radius von 5 Kilometern angegeben, was halt in oder in der Nähe wäre. Okay. Auch hierzu gab es Stakeholder-Feedback und das muss man jetzt ein bisschen trennen. Das gilt für die gesamte räumliche Ausdehnung und nicht für die räumliche Ausdehnung in oder in der Nähe von ökologisch sensiblen Gebieten. Da war das Feedback, dass die jährliche Ermittlung der gesamten räumlichen Ausdehnung, also in der ersten Kennzahl, nicht in der zweiten, mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden wäre. Da wurde an uns herangetragen, okay, das wird in der Praxis gemacht mit Sachen wie, dass Helikopter gemietet werden oder Satellitenmessung vorgenommen werden, was wir, glaube ich, bei allen beiden Sachen eine Vorstellung haben, dass das ziemlich teuer sein kann, wenn man das jährlich machen müsste. Plus der Hinweis war, der Erkenntnisgewinn, wenn man das jährlich macht, ist nicht viel höher, als wenn man das in Jahr X macht und dann für Jahr X plus 3, 5, wie auch immer, mit Schätzungen arbeitet. Also Quintessenz war hier, Undue Cost of Effort, wenn man das jährlich machen müsste, man sollte das mit einem Basisjahr machen, dann für Zeitraum schätzen dürfen und dann wieder neu vermessen. Also nicht jährliche Ermittlung, sondern 3, 5, was auch immer dann eine angemessene Zahl wäre, aber nicht jährlich, weil das mit Undue Cost of Effort verbunden wäre. Genau. Das wäre der zweite Punkt, genaue Ermittlung alle X-Jahre und Schätzung für die sogenannten Zwischenjahre dann. Nochmal, das gilt nur für die erste Metrik und nicht für die zweite, wo es um ökologisch sensible Gebiete oder Standorte geht. Da wird das schon genauer gemacht, auch in der Praxis. Aber die Gebiete sind halt auch wesentlich kleiner als die gesamte räumliche Ausdehnung. Okay. Ja, gerne. Auf Respekt.
Genau. Zu diesem letzten Punkt, wie oft man das ermitteln muss. Man könnte auch sagen, man macht das alle 3 Jahre zum Beispiel, wie beim GHG Inventory. Das muss man auch einfach alle 3 Jahre quasi zum Beispiel Scope 3 Kategorien messen und dazwischen aber nichts machen. Weil Schätzungen finde ich immer so ein, das ist ein ziemlich weiche Anforderung. Was ist jetzt eine Schätzung und was muss ich dann tun? Und muss ich was machen oder nicht? Und da gehen vielleicht auch dann die Meinungen auseinander, ob man und wie genau man sich das anschauen muss. Das ist das eine. Oder dass man das, wenn man dann quasi in den Zwischenjahren anfassen sollte, das unter eine gewisse Materialität packt auch. Also dass man sagt, wenn man größere Änderungen in den Operations hat, dass man dann eher nochmal hingucken muss, als wenn ich keine Änderungen in meinen Betriebsstätten oder sonstiges habe, dann ist die Erwartung da, dass sich da auch nichts ändert. Also dass man da so noch eine Bedingung mit einbaut.
Okay, beides notiert. Ich glaube auch, die Schätzung inzwischen, ja, das war auch eher in der Austauschrunde so eine Ad-Hoc-Lösung, die nach einer Sekunde überlegen kam. Ich finde die Lösung ehrlich gesagt auch besser. Auf jeden Fall könnten wir in der Stellungnahme mitgeben, die jährliche Ermittlung nochmal überdenken, aus Annual Cost of Effort Gründen. Und dann könnten wir 1-2 Möglichkeiten mitgeben, wie man das machen könnte. Und da fand ich Ihre auch besser als mit Schätzungsarbeiten, die auch immer so eine gewisse Scheingenauigkeit haben. Der erste, der wichtigere Punkt war auch der erste Teil, dass die jährliche Ermittlung sehr aufwendig wäre. Okay, verstanden und danke, Frau Fiesbeck. Okay. Ich sehe erstmal keine weiteren Meldungen. Dann danke und wir können zum nächsten Thema gehen, Rico. Beziehung zur Gemeinschaft und Rechte indigener Völker. Auch hier, ähnlich wie gerade, ist ein neues Thema, das aufgenommen wurde, diesmal mit 4 Metriken. Die erste Metrik wäre die Verfahren zur Steuerung von Risiken und Chancen in Bezug auf die Rechte und Interessen der Gemeinschaft. Zweite Metrik, Anzahl der nicht technischen Verzögerungen und Gesamtzahl der Betriebsausfalltage. Dritte Metrik, dann kommen wir jetzt zum zweiten Thema, Rechte indigener Völker. Anteil der operativen Aktivitäten in oder in der Nähe von indigenen Gebieten. Und als 4. Metrik Beschreibung der Prozesse zur Einbeziehung und Due Diligence Praktiken zur Wahrung der Rechte indigener Völker. In den technischen Protokollen finden wir hier wieder Definitionen und Verweise auf internationale Rahmenwerke, also beispielsweise die IFC Performance Standards, dann die UN-Erklärung über die Rechte indigener Völker von 2007 und ILO 169, also das Übereinkommen über eingeborene und in Stämme lebende Völker in unabhängigen Ländern von 1989. Das Feedback, was wir hier in der Austauschrunde hatten, war wieder grundsätzlich für den Vorschlägen zugestimmt. Nur zur Sinnhaftigkeit der Angabe 2, also zur zweiten Metrik, das wurde in Frage gestellt, da das auf, also quasi die Anzahl der nicht technischen Verzögerungen, Gesamtzahl der Betriebsausfalltage, da das zumindest auf Konzernebene immer nur regelmäßig nur unwesentliche Informationen wäre. Also hier, wenn man das aus einer Wesentlichkeitsperspektive betrachtet, würde diese Kennzahl regelmäßig nicht berichtet werden, weil es unwesentlich ist aus Konzernperspektive. Deswegen wurde das in Frage gestellt, aber auch hier wäre ja die Heilung, selbst wenn es drin bleibt, weil das vielleicht in irgendeiner anderen Jurisdiktionen wesentliches Thema ist, würde es für ein deutsches oder EU-Unternehmen aus Wesentlichkeitsperspektive nicht zu berichten sein. Okay. Wollen wir auch nochmal kurz wirken lassen?
Also bei dem ESSAF-Meeting kam dann nochmal sicherlich das aus Jurisdiktionen, die eben indigene Völker haben, wollten dann nochmal genauer reingucken. Aber das hat Deutschland, glaube ich, weniger Bezug.
Genau, das wäre auch meine Vermutung an der Stelle gewesen. Ja. Aber nochmal, die zweite Metrik bezieht sich ja nicht mal auf indigene Völker. Die ersten zwei Metriken sind Beziehungen zur Gemeinschaft. Das ist jetzt unabhängig davon, ob da indigene Völker angesiedelt sind oder nicht. Aber ja, insbesondere die letzten zwei ist wahrscheinlich für Unternehmen aus anderen Jurisdiktionen wesentliches Thema als für deutsche Unternehmen. Okay. Dann, Rico, lass uns gern zum nächsten Thema gehen.
Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass es jetzt 11.45 Uhr ist, ob wir dann jetzt einen Cut machen oder...
Ach so, ja.
Wie viel haben wir denn noch? Fangen wir andersrum. Wie viel haben wir denn noch?
Ich weiß auf jeden Fall, bei dem nächsten Thema, was jetzt drankommt, haben wir eine Menge erlassen, was wir sprechen müssen. Und wir haben noch genug, dass wir das nächste Mal aufrufen müssten, und wir müssten CESBE eh nochmal aufrufen, weil wir noch die anderen Konsultationsfragen haben. Also an dem Thema kommen wir nicht vorbei.
Okay, aber es ist jetzt auch nicht so, wir sagen ganz dringend nochmal jetzt irgendwas in Erfahrung zu bringen da, ne?
Nee, wir warten ja noch auf Feedback. Das schriftliche Feedback soll dann auch bei der nächsten Fachausschusssitzung vorliegen. Ja. Dann können wir nochmal nachliefern, wenn zu was schon was kam, was wir heute schon besprochen haben. Ansonsten können wir bei dem Thema Gesundheit und Sicherheit der Belegschaft hier weitermachen das nächste Mal. Okay, ich würde lieber zu NESRS überschwenken.
Dann, ich denke auch, das ist ein bisschen drängender, genau, und dass da auch, sie hat ja, was jetzt die Ausarbeitung angeht, man da jetzt, dass ein bisschen noch starke Dynamik im Moment drin ist, im Sinne von, was passiert da eigentlich. Gut, dann würden wir den Punkt jetzt schließen.